würde jetzt trotzdem im Sinne der Zeiteffizienz unsere Beiratssitzung starten. Ich eröffne die 57. Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt, öffentliches Gespräch zum Thema europäischer Green Deal, European Green Deal. Ich begrüße natürlich die Mitglieder des Beirats sowie auch die Mitglieder anderer Ausschüsse. Und ich begrüße ganz besonders herzlich unseren heutigen Gast aus Brüssel, den EU-Kommissar Virginijus Sinkevičius. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, natürlich heute auch unter Corona-bedingten Erschwernissen Thema europäischer Green Deal. Sie stehen uns zur Verfügung. Sie werden uns auf Englisch berichten und wir werden die Veranstaltung entsprechend simultan übersetzen. Ich habe noch eine Bitte bekommen, dass Sie möglichst nahe ans Mikro gehen, wenn das technisch oder wenn das möglich ist, damit unsere entsprechenden Übersetzerinnen das dann auch möglichst gut und reibungslos übersetzen können. Die Frage ganz offiziell, können Sie uns gut verstehen?
I understand you very well and
Er
ist seit Dezember 2019 EU-Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fischerei. Zuvor hatte er in seinem Heimatland Litauen für die Partei Bund der Bauern und Grünen bereits das Amt des Wirtschaftsministers inne. Nach seinem Studium von Wirtschaft, internationalen Beziehungen und Völkerrecht in Großbritannien und den Niederlanden war er Parlamentsabgeordneter in Litauen und ist jetzt, wie gesagt, Kommissar im Bereich Umwelt. Bevor wir inhaltlich in das Gespräch einsteigen, noch ein paar organisatorische Hinweise. Wir werden die heutige Sitzung auf Kanal 1 übertragen, eine halbe Stunde nach dem Plenumsende, also sozusagen zur Primetime um 20.30 Uhr. Die Sitzung wird zudem in der Mediathek entsprechend auch abrufbar sein. Herr Kommissar Sinkevičius, wir hatten Ihnen im Vorfeld zur Sitzung ja auch einige Themenwünsche übermittelt. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie auf diese Themen bereits in Ihrem Eingangsstatement kurz eingehen könnten. Wir haben vorgesehen, dass Sie so circa, Sie müssen sich nicht genau daran halten, 15 Minuten zu uns sprechen und wir dann im Anschluss entsprechend zwei Fragerunden anschließend. Und die Mitglieder des PBNEs werden auch darum gebeten, dass wir dann im Anschluss auch noch die nächste Sitzung entsprechend stattfinden lassen können. Herr Sinkevičius, ich würde Ihnen entsprechend das Wort erteilen für Ihr Eingangsstatement. Ich möchte mich nochmal dafür bedanken, dass Sie zur Verfügung stehen. Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion und auf Ihren Input. Und wir aus Beirat verfolgen natürlich auch die Nachhaltigkeitsagenda in Deutschland, aber wir begleiten natürlich auch die europäischen Initiativen. Und insofern sind wir gespannt auf Ihren Beitrag und auf die dann folgende Diskussion. Sie haben das Wort.
Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for this invitation.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Es ist immer ein großes Vergnügen, über den europäischen Green Deal zu sprechen, denn für den Rest dieses Mandats wird dieser Green Deal unsere Arbeit bestimmen. Deshalb müssen wir das Ganze auch gut erklären und uns darauf konzentrieren. Sie können sich daran erinnern, wir haben den Deal frühzeitig verabschiedet, mit der Kommission, lange bevor wir etwas wussten über die Pandemie. Aber das Ganze war sehr sorgfältig ausgearbeitet und hätten wir gewusst, was uns noch bevorstand, ich bin mir nicht sicher, dass das so viel geändert hätte an diesem Deal. Die Covid-Pandemie hat einige unserer Anfälligkeiten betont, aber gleichzeitig sehen wir auch die Chancen. Es gibt zwei, die besonders herausstechen. Wir wissen, wir sind auf einem guten Weg und es ist nicht zu spät. Ich spreche hier über die Herausforderungen des Klimawandels und der Umweltzerstörung. Frau von der Leyen hat die Nachhaltigkeit zur Priorität für diese Kommission erklärt und die Sustainability Development Goals sind natürlich Teil unserer politischen Initiativen und alles mit einem Ziel im Blick. Mit der Pandemie müssen wir natürlich unsere Wirtschaft wie nie zuvor unterstützen. Und das bringt mich zurück zum European Green Deal. Das ist eine Wachstumsstrategie für Europa. Die EU möchte eine Wirtschaft aufbauen, die intelligenter ist, nachhaltiger ist und natürlich Lösungen bietet für die lange Frist und niemanden dabei zurücklässt. Wir können natürlich nicht zu dem zurückkehren, was wir vorher hatten. Wir müssen entsprechend modernisieren und das ist der richtige Zeitpunkt, eine digitale und grüne Wende herbeizuführen. Wenn wir in eine Kreislaufwirtschaft investieren, in die digitale Wirtschaft, dann schaffen wir Arbeitsplätze. Das heißt, wir brauchen stärkere Investitionen in schlüsselgrüne Sektoren und darum geht es. In ihrer Ansprache sagte Frau von der Leyen, dass 37% vielmehr in das grüne Budget fließen werden. Und das Recovery Package ist eine Chance in einer Generation, wie wir so nicht mehr haben werden, die entsprechend auch hier die Erholung der Wirtschaft vorantreiben wird. 750 Milliarden werden entsprechend in den Finanzmärkten für 2021 bis 2024 hierfür investiert. Und da werden wir an den Kapitalmärkten tätig werden. Und da sollen entsprechend die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie mit abgefangen werden. Und wir möchten wachsen, ohne Schaden anzurichten. EU-Gelder sollen entsprechend auch mit der Umwelt immer im Kopf ausgegeben werden. Natürlich werden Sie sagen, niemand kann genau wissen, was passieren wird. Und deshalb haben wir die Mitgliedstaaten darum gebeten, einen nationalen Wiederaufbauplan zu entwerfen, so dass entsprechende Investitionen priorisiert werden und auch die Reformen, die benötigt werden. Dies muss natürlich im Einklang stehen mit den Plänen, die entsprechend von der EU vorbereitet werden, wie zum Beispiel die nationalen Energie- und Klimaschutzprogramme und die nationalen und EU-Umweltregeln. Das brauchen wir sozusagen als Struktur und das kann gewährleisten, dass die Next Generation EU ebenso wie der nächste mehrjährige Finanzrahmen hier den Wandel mit voranbringen. Der Green Deal soll natürlich verschiedene Umweltherausforderungen angehen und das auf systemische Art und Weise. Hier müssen also verschiedene Vorteile erzielt werden. Und in weniger als einem Jahr hat die Kommission hier mehrere große Initiativen auf den Tisch gelegt. Wir haben jetzt ein Klimagesetz, was vorgeschlagen wird, sodass wir klimaneutral werden. Und wir möchten natürlich auch unser Klimaziel, unsere Ambition um 50% Reduktion verbessern, verglichen mit unseren Plänen davor. Wir haben einen Plan für die Kreislaufwirtschaft und das als Kernstück des Wiederaufbauplans. Wir haben natürlich auch neue Regeln für die Landwirtschaft und die Biodiversität. Und wir haben auch eine Chemikalienstrategie verabschiedet, ebenso wie einen Umweltaktionsplan, ein Programm, so dass wir unsere Umweltziele innerhalb des nächsten Jahrzehnts und der folgenden erreichen können. Wir haben auch Fortschritte erzielt bei anderen Initiativen. 2021 werden wir einen Null-Schadstoff-Aktionsplan verabschieden, sodass wir im Boden, in der Luft und im Wasser entsprechend die Verschmutzung reduzieren können für unsere Verbraucher. Ich möchte nun diese Initiativen noch detaillierter erklären. Zunächst einmal der Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft. Wenn wir Klimaneutralität bis 2050 erreichen möchten, brauchen wir ein anderes Wirtschaftsmodell. Eine Wirtschaft, die es uns ermöglicht, unseren Verbrauchsfußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig Wirtschaftswachstum zu initiieren. Und genau das tun wir mit unserem Programm. Es gibt Initiativen für den gesamten Lebenszyklus von Produkten, von der Gestaltung bis zur Fertigung und zum Konsum dieser Produkte. Und dann können diese Produkte wiederverwertet werden und in die Wirtschaft wieder einbezogen werden. Jeder sollte dabei mitmachen und deshalb brauchen wir einen Ansatz, der nicht nur von oben nach unten erfolgt. Wir möchten auch, dass die Verbraucher mehr Informationen über den Umweltstatus der Produkte bekommen. Bei der Kreislaufwirtschaft müssen wir natürlich auch einen anderen Ansatz im Bereich des Abfalls wählen. Hier möchten wir modernisieren, wir möchten entsprechend Abfall vermeiden und das von vornherein oder diesen wiederverwertbar machen. Zur Energie. Das ist natürlich die Triebfeder jedes Wirtschaftssystems. Wenn Europa langfristig wettbewerbsfähig sein soll, dann brauchen wir eine Wirtschaft, die Energie so effizient wie möglich verwendet. Die Kosten für die Erneuerbaren fallen, das wissen Sie, insbesondere im Bereich Wind- und Solarenergie. Sehr häufig sind sie günstiger als fossile Energieträger. Das heißt, das ist ein Erfolg und deshalb schlägt die Kommission Klimaneutralität bis 2050 vor und eine Reduktion von Treibhausgasemissionen bis 2030. Und da haben wir natürlich auch entsprechend Gesetzgebung für entsprechende Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen. Die sollten bis 2020 verabschiedet und dann bis Ende 2021 umgesetzt werden. Hier werden wir auch zukünftige Investitionen tätigen. Und Deutschland ist hier natürlich immer Vorreiter gewesen bei den Einspeisevergütungen für Erneuerbare. Und da haben wir noch einige Herausforderungen EU-weit zu bewältigen. Hier sehen wir, dass entsprechende Preise gefallen sind für die Technologien, weil die Märkte reifer und weiterentwickelt werden. Aber dennoch sind Investitionen riskant, wenn sie nicht hinreichend unterstützt werden. Und trotz der Verpflichtungen, die die EU eingegangen ist, ebenso wie internationaler Verpflichtungen, gibt es nach wie vor sehr viele fossile Energieträger. 50 Milliarden ist der Anteil. Und da gibt es natürlich nicht nur negative Auswirkungen auf die Umwelt, sondern das Geld, was in fossile Energieträger investiert wird, wird nicht für Erneuerbare investiert. Und das heißt, da hat man dann auch die Infrastruktur sehr langfristig etabliert. Hier können wir zum Beispiel investieren in Offshore- und Onshore-Windparks. Und da brauchen wir entsprechende Umweltfolgenabschätzungen und entsprechend sollte die Öffentlichkeit auch angehört werden, sodass hier eine größere Akzeptanz hergestellt wird. Ich werde zum Schluss kommen, denn ich denke, Sie haben noch viele, viele Fragen. Ich habe versucht, viele Aspekte schon einmal anzusprechen. Die Fragen, die Sie mir vorab geschickt haben, habe ich versucht anzusprechen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Noch einmal ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse am Green Deal. Und ich habe anfangs gesagt, hier ist die Zeit gekommen für eine bessere Zukunft. Wir lassen die Krise hinter uns und können hier eine resilientere Zukunft aufbauen, wo wir produzieren, konsumieren, wir ernähren uns, wir reisen, aber das sehr viel nachhaltiger. Das ist die Zukunft, die unsere Bürger von uns erwarten. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr, für Ihr Eingangsstatement. Und wir schließen nahtlos an die erste Fragerunde. Und der erste Redebeitrag kommt von Martin von Marschall, Mitglied des Beirats, aber auch Mitglied des Europaausschusses, ob man im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Lieber Martin, ich bitte dich ums Wort.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Kommissar, vielen Dank für Ihren ersten Input. Mein Thema hier und heute ist der Naturschutz, ist die Biodiversität. Tiere haben bekanntermaßen keine Repräsentation in Parlamenten. Umso mehr müssen wir uns um sie bemühen. Wir haben seit bald 30 Jahren Natura 2000 und die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Die Biodiversität hat sich leider immer zum Negativen entwickelt. Das weist auch der Bericht zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie aus. Wir haben natürlich viele Zielkonflikte, auch zum Beispiel mit dem Anbau von Energiepflanzen, möglicherweise auch mit Windkraftanlagen. Am Ende geht es, glaube ich, um strukturelle Vielfalt. Also ich glaube, strukturelle Vielfalt ist ein ganz wesentliches Merkmal für die Stärkung von Biodiversität. Und ich frage mich, wie Sie in Ihrer Verantwortung dieses Thema auch in die jetzt ja beginnende Diskussion, in den Trilog zur gemeinsamen Agrarpolitik einfließen lassen können. Ich bin sicher, dass wir natürlich die Landwirte, die in erster Linie ja mal gute Lebensmittel erzeugen sollen, nur dafür gewinnen können, wenn wir ihre Anstrengungen entsprechend auch honorieren. Das geschieht ja bisweilen auch schon in Landschaftspflegemaßnahmen. Also es ist auch ein Bestandteil in der zweiten Säule der Agrarpolitik. Geben Sie uns doch mal einen Einblick, wie Ihre Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsressort ist und ob wir uns dort auf einen guten Weg begeben können gemeinsam.
Vielen Dank. Wir würden die in der ersten Runde sammeln und fortsetzen mit den Fragen von Frau Nissen von der SPD-Fraktion.
Erstmal ganz herzlichen Dank für die Vorstellung. Sie haben angesprochen Null-Schadstoff-Plan. Das fand ich höchst spannend. Ich bin für Luft und Lärm zuständig. Da würde ich gerne wissen, welche Strategien Sie dort verfolgen. Sei es, ich meine, auch ganz ein ganz profanes Thema, Feinstaub, auch durch Reifenabrieb. Welche Strategien haben Sie da, um wirklich auf die Null-Schadstoff-Plan umzusetzen?
Herzlichen Dank. Als nächstes Dr. Kraft von der AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Auch danke für den Vortrag. Ich möchte über erneuerbare Energien sprechen. Es ist in Deutschland ja sowohl dem Wirtschafts- als auch dem Umweltministerium gedämmert, dass man autark nicht diese Mengen an Energie für das Land, für die Nation bereitstellen kann. Deswegen werden Pläne entworfen, eben das mittels Import von großen Wasserstoffmengen diese Energie ins Land zu schaffen. Sieht man das auf EU-Ebene genauso, dass man den Energieimport auf Wasserstoff verlegt? Und wenn ja, wo kommt er her? Und wenn die Antwort wieder Nordafrika ist oder generell Afrika, dann gab es das Ganze ja schon vor 12 Jahren mit dem Desertec-Projekt, das entworfen worden ist, dann aufgrund der politischen Instabilitäten im Nachbarkontinent auf Eis gelegt worden ist. Und wie möchte man es diesmal anders machen mit der Wasserstoffwirtschaft?
Herzlichen Dank. Als nächstes Herr Dr. Hoffmann von der FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Und zwar, die EU hat ja Rahmenrichtlinien für CO2-Flottengrenzwerte beschlossen und hat dabei auch diese E-Fuels und aus regenerativen Energien gewonnenen künstliche Kraftstoffe als nicht CO2-neutral bezeichnet und verhindert damit im Grunde jetzt schon einen aktuellen CO2-Minderung bei den bestehenden Fahrzeugen. Wie stellen Sie sich da in der Zukunft auf oder halten Sie das für richtig oder für einen Fehler? Und die zweite Frage ist noch, wir haben ja nur eine begrenzte Summe an Geld, was wir investieren können in einen Wandel unserer Energieproduktion. Und es gibt ja verschiedene Partien in Europa, die einen haben mehr Sonne, die anderen haben mehr Wasser und die anderen haben mehr Wind. Gibt es da eine grobe Steuerung, um zu einer Energieeffizienz bei der Produktion von erneuerbaren Kraft oder erneuerbarer Energie zu kommen?
Herzlichen Dank. Als nächstes hier Lenkert von den Linken.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ich hätte eine erste Frage zum Kreislaufwirtschaftspaket. Und zwar planen Sie, die Nutzungsdauer von technischen Produkten vorzuschreiben, dass die verlängert werden, damit im Prinzip weniger häufige Produktwechselzyklen sind und gleichzeitig über die Ökodesign-Richtlinie Vorgaben zur Reparierbarkeit und Wiederverwendbarkeit von technischen Produkten zu machen? Und in welchen Zeiträumen planen Sie dies? Und die zweite Frage, Sie sprachen über Hemmnisse beim Ausbau erneuerbarer Energien. Ein großes zukünftiges Themenfeld wird sein, die Energie zu speichern, sei es über Power-to-Heat, sei es über Power-to-Gas oder Power-to-X. Wie sieht die EU-Kommission da Fördermöglichkeiten, um solche Programme voranzubringen, damit man eben, wenn man im Jahr 2050 klimaneutral sein will, entsprechende Reserven hat für ungünstige Wetterlagen?
Herzlichen Dank. Und in der ersten Runde abschließend der Herr Zickenhainer von den Grünen.
Ja, sehr geehrter Herr Kommissar, vielen Dank für dieses ermutigende Intro. Das ist jetzt das dritte Mal. Ich war schon ähnlich happy, kann man sagen, als ich die Biodiversitätsstrategie gelesen habe und die Farm-to-Fork-Strategie. Damals haben wir aber, und ich denke, wir haben in Brüssel schon darüber geredet, haben wir aber eigentlich alle gesagt, das wird aber schwierig, wenn sich die GAP nicht ändert. Und das deutlich sogar, um diese Ziele, die in den beiden Strategien gefordert werden, umsetzen zu können. Jetzt haben wir seit mehreren Stunden, einigen Tagen eine neue GAP. Und sämtliche Fachleute außer den Bauernverbänden sagen eigentlich, dass es eher eine Rolle rückwärts darstellt, als dass es genau in diese Richtung ginge, die wir aber bräuchten, um diese zwei Strategien umzusetzen. Und da stellt sich für mich die Frage, wie sieht es jetzt aus mit der Umsetzung von Biodiversitätsstrategie und Farm-to-Fork-Strategie mit dieser jetzt quasi verlängerten Version dieser GAP? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kommissar. Sie sehen viele Fragen aus der Runde. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die erste Fragerunde zu beantworten. Sie haben das Wort, Herr Kommissar.
Herzlichen Dank für diese Fragen. Ihre Dolmetscherin hört im Moment leider den Redner gar nicht mehr, nur noch Wortfetzen. Das
okay.
Not so good. So perhaps there are problems on the microphones or something. Can we check it from the technical side? Yeah. Okay. Also die Frage an die Technik, liegt es an uns? Leitung. Okay. So perhaps we...
Wir werden versuchen fortzufahren, aber wir haben Sie alle sehr schlecht verstehen können. Wir versuchen es einfach noch einmal, bitte.
Okay.
Gut. Is it better now? Ist es jetzt etwas besser? Ja, das ist es. Herzlichen Dank.
Okay.
Gut. Okay, let's try. Also versuchen wir es erneut. Also um die erste Frage zu beantworten zum Thema biologische Vielfalt und GAP, Implementierung der beiden Strategien, das wollte ich eigentlich zum Schluss ansprechen, aber zunächst einmal muss man sagen, die biologische Vielfalt ist natürlich auch ein Ausfluss der Arbeit vieler verschiedener Kommissionen. Wir sind jetzt diejenigen, die auch tatsächlich liefern müssen. Natürlich ist es so, dass Ursula von der Leyen jetzt hier diese Rolle übernommen hat, aber es waren auch Vorgänger schon an diesen Entwicklungen beteiligt. Auch sie waren verantwortlich, auch die entsprechenden Landwirtschaftskommissare, auch der jetzige Landwirtschaftskommissar ist natürlich eingebunden in die Entwicklung und in die Entwicklung dieser gesamten Strategie waren über die Jahre sehr viele eingebunden. Und es ist jetzt die neue Kommission, die mit der Implementierung dieser Strategien betraut ist. Was mich persönlich betrifft und eigentlich wir alle in der Kommission sind sehr für diese neue gemeinsame Agrarpolitik, die ja auch sehr starke Bezüge auf Umwelt und Klima genommen hat, um dafür zu sorgen, dass die europäische Landwirtschaft auch weiterhin wirtschaftlich, umweltmäßig und sozial Vorteile erwirtschaften kann für sowohl die Landwirte als auch die Bürger. Und wir in der Kommission sind sehr engagiert an der Zusammenarbeit mit dem Rat und dem Europäischen Parlament, um dafür zu sorgen, dass die gemeinsame Agrarpolitik auch wirklich unseren Green Deal und die darin enthaltenen Prioritäten reflektiert, entsprechend der ganzen Strategien Farm to Fork und Biodiversität, die Sie ja auch angesprochen hatten. Selbstverständlich ist es fast unmöglich, sich vorzustellen, dass wir hier bei der Implementierung dieser Artenvielfaltstrategie irgendwelche Erfolge haben, ohne dass wir die Landwirtschaft auch hier auf Linie bringen. Das ist ganz klar. Aber es ist trotzdem auch eine ganz große Herausforderung für unsere Landwirte, denn man muss auch sehen, wie die Artenvielfalt bereits abgenommen hat, gerade im Bereich der Befruchtung von Ackerfrucht zum Beispiel. Das ist sicherlich etwas, da sehen die Landwirte auch, dass das ein Problem für sie ist mit den Anbaupflanzen. Aber nun zu der Null-Schadstoff-Strategie. Null-Schadstoff, das ist eine Strategie, Da haben wir natürlich angenommen mit der Vorstellung, dass wir zunächst einmal im Bereich Chemie eine Strategie haben müssen, damit wir keine Schadstoffe haben. Und diese Strategie im Bereich Chemie läuft darauf hinaus, dass wir versuchen, dafür zu sorgen, dass unsere Bürger Gefahrenstoffen eben nicht oder nur sehr begrenzt ausgesetzt sind. Schadstoffe, Gefahrenstoffe gibt es natürlich nach wie vor, aber wir haben wirklich sehr, sehr gut ausgeklügelte Regelwerke jetzt. Natürlich, wie gesagt, gibt es noch immer Probleme, aber hier wollen wir eben unsere Bemühungen auch erhöhen. Endokrinrezeptoren ist ein Bereich, in dem wir tätig sein wollen. Und viele weitere Bereiche. Natürlich betrachten wir auch die Innovationsfähigkeit im Chemiebereich. Denn hier wollen wir nicht nur präventiv für die Umwelt und die Bürger etwas tun, sondern auch Anreize schaffen, dass diese Industrie innovativ arbeitet, sodass eben Gefahrenchemikalien ersetzt werden können durch die Arten von Chemikalien, die eben keinen Schaden zufügen, aber trotzdem eine wichtige Rolle in unserem Alltagsleben, in unserer Wirtschaft spielen können. Die Gruppe, die wir mit dieser Chemiestrategie besonders erreichen wollen, und als erste ist natürlich der Bereich Konsumentenprodukte. Hier müssen wir dafür sorgen, dass für die Verbraucher keine Gefahrenstoffe in Produkten, die sie konsumieren, enthalten sind. Und da, wo es jetzt als einen nächsten Schritt etwas gibt, das wir 2021 einführen wollen, das bezieht sich auf die saubere Luft. Und gerade was das betrifft, wollen wir sehr viele neue Regeln erlassen, beziehungsweise sie strikter fassen. Viel wird abhängen von den Überarbeitungen der gegenwärtig bestehenden Regularien. Das heißt, wir wollen auch auf Mängel eingehen, die es gibt. Und das werden wir natürlich besonders deutlich machen. Aber wir werden uns auch konzentrieren auf die Wasserverschmutzung. Wasserverschmutzung ist ein Bereich, wo wir natürlich hier in erster Linie auf die Mikroplastik-Wasserverschmutzung eingehen. Aber auch die Wasseraufbereitung ist ein Thema. Und hier gehen wir dann auch wieder in die Frage Landwirtschaft oder auch städtische Wasseraufbereitung. Wir müssen insgesamt dafür sorgen, dass unsere Bürger einfach Zugang haben zu sauberem Wasser. Als letzter Punkt, aber alles andere als unwichtig, ist der Bereich Boden. Hier konzentrieren wir uns auch sehr stark in unserem Null-Schadstoff-Plan auf die Emissionen, die in den Boden gehen. Probleme mit der Bodenverschmutzung, der Bodenzerstörung. Hier wollen wir einfach dafür sorgen, dass sich der Boden in der EU regenerieren kann.
Dann gab es noch eine Frage zum Wasserstoff. Da wissen Sie vielleicht, dass die EU kürzlich die Wasserstoffstrategie verabschiedet hat. Ich würde sagen, Europa ist sehr wettbewerbsfähig, wenn es um saubere Wasserstofftechnologien geht. Und wir können auch von der globalen Entwicklung des sauberen Wasserstoffs profitieren als Energieträger. Kumulierte Investitionen in den erneuerbaren Wasserstoff könnten sich belaufen auf bis zu 470 Milliarden bis 2050 und 3 bis 18 Milliarden für den CO2-armen fossilbasierten Wasserstoff. Das kombiniert mit den erneuerbaren Technologien wird es eine Wasserstoffkette geben, die dann entsprechend verschiedenen Sektoren zugutekommt und anderen Endnutzern, die dann auch Beschäftigung für 1 Million Menschen direkte oder indirekte Beschäftigung generieren kann. Das ist ein enormes Potenzial, was wir noch weiter ausschöpfen können. Aber nicht alles sieht rosig aus. Das heißt, wir müssen den Wasserstoff zunächst einmal ausbauen in Europa. Das ist eine wichtige Herausforderung. Das können privatwirtschaftliche Unternehmen nicht alleine bewältigen, auch nicht die Regierungen. Hier brauchen wir entsprechend eine kritische Masse, insbesondere bei der Investition. Wir brauchen entsprechend neue Märkte. Forschung und Innovation müssen unterstützt werden, um neue Lösungen bereitzustellen für den Markt. Dann brauchen wir auch entsprechende Infrastruktur. Das kann nur der Binnenmarkt innerhalb der EU bieten. Und da haben wir natürlich auch Kooperationspartner, die wir brauchen in Drittstaaten. Das ist sehr wichtig für uns. Sie hatten dann noch eine Frage zu erneuerbaren Energien und da insbesondere, wie jeder Mitgliedstaat das entsprechend umsetzen kann. Sie wissen, dass gegenwärtig das 2030-Ziel entsprechend des Klimagesetzes verabschiedet wurde. 55% ist das Ziel. Und da haben natürlich die Mitgliedstaaten ihre eigenen Energie- und Klimapläne, die vorgelegt wurden. Und die haben da das Ziel von 40%, das entsprechend formuliert wurde. Die Kommission wird entsprechend die Mitgliedstaaten unterstützen, sodass bis 2023 diese Pläne entsprechend überprüft werden von Seiten der Mitgliedstaaten, insbesondere in Bezug auf Klima- und Energieaspekte, so dass entsprechend dieser Anteil der Erneuerbaren mit einbezogen werden kann und auch die Bemühungen der verschiedenen Mitgliedstaaten. Jeder Mitgliedstaat muss dann natürlich selbst entscheiden, was die bestmögliche Lösung ist. Einige setzen vielleicht eher auf Offshore-Windparks, andere vielmehr Onshore-Windparks. Und dann gibt es andere, die haben ungenutztes Potenzial, zum Beispiel im Bereich der Solarenergie. Und das sehen wir ja bereits. Es gibt ja Vorreiter im Bereich der Gezeitenenergielösungen, Gezeitenkraftwerke. Es gibt also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die genutzt werden können, verschiedene Ansätze, die gewählt werden können von den Mitgliedstaaten. Was wichtig ist, ist natürlich, dass man entsprechend diese Energie- und Effizienzpläne dann auch zusammendenkt mit den Wiederaufbau- und Resilienzplänen. Das ist sehr wichtig im Bereich des Recovery and Resilience, also des Wiederaufbaus und der Resilienz. Hier müssen die Mitgliedstaaten entsprechend auch zusammenarbeiten, zum Beispiel auf das Ziel 2030. Und das ist eine einzigartige Möglichkeit, eine Chance. Da gibt es sehr viel Geld, was ausgegeben werden kann. Das kann aber nur einmal ausgegeben werden. Und dann muss dieses Geld natürlich sehr intelligent eingesetzt werden. Und deshalb glaube ich, dass die Mitgliedstaaten hier sehr sorgfältig bedenken müssen. Sie müssen eine ganz klare Vision vor Augen haben, so dass sie nicht verschiedene Testprojekte haben von verschiedenen Ministerien, die dann entsprechend in einen Plan einfließen. Dieser Plan, das wäre dann nicht eine solche Vision. Und ich glaube, dass die Vision in diesem Plan für den Wiederaufbau und für die Resilienz entsprechend tatsächlich erneuerbare Energien, saubere Technologien ebenso wie die Digitalisierung der Energiesysteme einbeziehen muss. Und das bedeutet dann natürlich, dass hier auch der grüne Übergang, die grüne Wende gewährleistet werden kann. Zur Kreislaufwirtschaft. Da gab es ja auch eine Frage an mich und ich habe das ja vorher bereits gesagt. Natürlich geht es darum, bei unseren Plänen, dass wir zeigen wollen, dass wir das Wirtschaftswachstum entkoppeln können von einem Ressourcenabbau. Und unser Hauptziel ist es dabei, dass wir diese Ressourcen, die so wertvoll für uns sind, erhalten können. Europa ist nicht sehr reich daran, deshalb wollen wir die Ressourcen so lange wie möglich in unserem Wirtschaftskreislauf behalten. Wir möchten uns da auf zwei Bereiche konzentrieren: die Bauaktivitäten, den Bausektor, dann auch die Bekleidungsindustrie, aber auch Kunststoff und Verpackungen spielen eine wichtige Rolle bei uns, ebenso wie IT und IKT. Das sind sozusagen die Hauptbereiche, in denen wir entsprechend unsere Anstrengungen verstärken werden. Und da sehen wir auch, dass es noch ein großes ungenutztes Potenzial gibt im Bereich der Kreislaufwirtschaft, sodass wir hier auch Entscheidungen treffen können. In Bezug auf den Kreislaufwirtschaftsaktionsplan gibt es bereits eine Reihe von Gesetzgebungen. Eine Gesetzinitiative im Bereich der Batterien ist hier besonders wichtig. Die Batterien werden zukünftig weiter stärker verwendet werden, Akkus insbesondere. Und deshalb sollen diese auch in Europa produziert werden. So haben sie auch hoffentlich einen so lang wie möglichen Lebenszyklus. Und da möchten wir natürlich schauen, was dann passiert, wenn diese Batterien nicht mehr einsatzfähig sind und die, die in in Europa produziert werden, sollten auch nachhaltig produziert werden. Das sollten also grüne Batterien sein. Und mit unserem Potenzial können wir hier sicherlich führend werden, weltweit bei der Produktion, wenn ich hier mal für die EU als Ganzes reden kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den ich gerne erwähnen möchte im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft, wäre zunächst einmal die entsprechenden Veränderungen beim Ökodesign. Wir sehen einen Trend, dass die meisten Produkte so gestaltet sind, eine Designentscheidung wird sozusagen getroffen, wie lange diese Produkte haltbar sind und wir sie nutzen können. Und da möchten wir natürlich, dass diese Produkte so lange wie möglich für uns nutzbar sind. Und beim Ökodesign sollen die Verbraucher eine Wahlmöglichkeit haben. Sie sollen zumindest wissen, wie lange das Telefon, ein anderes Gerät entsprechend nutzbar sein wird, wann die Nutzung nicht mehr möglich ist und was die ökologischen Kosten sind in der Produktion, ob die Produktion wirklich nachhaltig ist. Und das Recht sollte auch bestehen, dass man das reparieren lassen kann. Nicht Geräte, die einfach so zusammengeschweißt oder geklebt sind und man nicht mehr reparieren kann, sondern Geräte, wo man auch mal die Batterie austauschen kann oder den Akku oder andere Teile entsprechend ersetzen kann und das auf leichte Art und Weise. Und nun die letzte Frage. Vielleicht dauert das jetzt hier ein bisschen lange, aber die Fragen sind ja auch recht allgemeiner Natur. Also die Biodiversität war das und die Umsetzung von Farm to Fork, vom Hof auf den Tisch. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich wirklich sehr erfreut bin und mich auch sehr geehrt fühle aufgrund der Unterstützung, die die Strategien zur Biodiversität und vom Hof auf den Tisch erhalten haben. Das ist wirklich eine sehr, sehr progressive Strategie weltweit. Das sind sozusagen globale Standards, die gesetzt werden. Das sind klare Zielsetzungen, die messbar sind. 30% an Schutz von Land- und Meeresterritorien, aber auch 10% Restriktionen. Und das hat natürlich auch viele andere Dinge, die entsprechend verbindlich sind. Verbindliche Zielsetzungen werden entsprechend hier auch gesetzt. Und das werden wir auch als Gesetzesvorschlag einbringen. Wir haben auch zur Wiederaufforstung ganz klare Vorstellungen. Wir möchten aber natürlich auch Wald und Waldgebiete schützen, die bereits seit langer Zeit bestehen. Und all diese Initiativen, die sind von Tag 1 der Verabschiedung der Strategie auch umgesetzt worden. Natürlich ist es bei diesen beiden Strategien besonders wichtig, dass die gemeinsame Agrarpolitik und die Entscheidungen, die dort getroffen werden, auch hier reflektiert sind. Also wenn unsere Biodiversitätsverluste entsprechend minimiert werden sollen und die Natur sich wieder erholen soll. Wenn wir die Natur wiederherstellen möchten, dann müssen wir einige Veränderungen vornehmen, auch im Bereich der gemeinsamen Agrarpolitik. Aber diese Veränderungen sind natürlich auch gut für die Landwirte, denn diese sind natürlich die ersten Opfer der Verluste, die wir im Bereich der Biodiversität feststellen können und auch im Bereich der Umweltzerstörung. Und da möchten wir natürlich auch gewährleisten, dass es eine Ernährungssicherheit gibt. Und diese Ernährungssicherheit, die gibt es nicht ohne Bestäuber, ohne fruchtbare Böden, ohne die Tatsache, dass die Natur ihre eigene Rolle spielt und erfüllt. Das muss man zunächst einmal verstehen und das Ganze in Einklang bringen mit den beiden Strategien. Das erfordert zunächst einmal kurzfristige Veränderungen. Aber langfristig kann ich Ihnen versichern, dass hier ein enormer Zugewinn für uns alle, insbesondere für Europa, besteht.
Vielen Dank für das ausführliche Eingehen in der ersten Fragerunde. Wir haben noch die Zeit für eine kurze zweite Fragerunde und ich würde diese auch starten. Blicke in die Reihen der Union. Wenn es hier noch Fragen gibt, Kai Wittecker oder andere, wenn alle, gibt es noch für die zweite Fragerunde? Ja. Genau, dann, also wenn es im Moment keine Fragen gibt, dann beginnen wir mit der SPD. Frau Nissen hat eine Nachfrage nochmal.
Ich hatte ja die Frage zur Null-Schadstoff-Strategie. Da haben Sie nicht drauf geantwortet. Das habe ich nicht so nachvollzogen.
Gut. Okay, können wir ja vielleicht auch noch mal am Rande drauf eingehen und ausführen.
Willst du, Nina?
Als nächstes gibt es noch eine Frage der SPD.
Ja.
Frau Dr. Scheer von der SPD.
Ja, ich hätte die Frage, die noch mal in den etwas übergreifenden Bereich zielt. Und zwar beobachte ich, dass wir in der Europäischen Union durch bestimmte Kontexte eine leichte Benachteiligung des Ausbaus erneuerbarer Energien haben, alleine durch die Konstruktion, die über das Beihilferegime etabliert ist. Das ist jetzt nicht unbedingt Ihr direkter Zuständigkeitsbereich, aber Sie sind ja trotzdem involviert über die Kommission. Und es ist vom rechtlichen Kontext ja nun so, dass wir eine europäische Beihilfeleitlinie für erneuerbare Energien haben, die deutlich restriktiver den Mitgliedstaaten das Mittel der Wahl überlässt, also frei die Instrumente zu wählen, als es zum Beispiel die Atomenergie betrifft. Und jetzt gab es gerade vor wenigen Monaten noch mal eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, wonach testiert wurde oder geurteilt wurde, dass die Beihilfeentscheidung der Europäischen Kommission in Bezug auf ein britisches Atomkraftwerk Hinkley Point C rechtens gewesen ist. Und man hat dabei weiträumige Beihilfen zugestanden, die im Verhältnis zu dem, was man im Bereich der erneuerbaren Energien nur noch auf den Weg bringen darf, doch ziemlich unterschiedlich ist. Also wir haben eine sehr unterschiedliche Behandlung zwischen Atomenergie einerseits und erneuerbaren Energien andererseits hinsichtlich der Frage, welche Beihilfen als zulässig geachtet werden. Und maßgeblich ist da die Beihilfeleitlinie für erneuerbare Energien, die eben nur in sehr engem Rahmen ein Instrument jenseits von Ausschreibungen zum Beispiel vorsieht. Und da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, wie weit man denn nicht auch auf der europäischen Ebene über diese Instrumente, die ich angesprochen habe, also mehr Fairness für erneuerbare Energien herstellen müsste, damit es dann nicht an der Stelle eine Verzerrung zulasten erneuerbarer Energien gibt. Weil das meines Erachtens in einem...
Bitte auf die Zeit zu achten, aber...
Letzter Halbsatz, weil das meines Erachtens eine wichtige Komponente für den Green Deal ist. Diesen letzten Halbsatz wollte ich wegen des Kontextes noch angefügt haben.
Ja, der ist auch genehmigt gewesen. Vielen Dank. Als nächstes Herr Dr. Kraft von der AfD.
Ja, vielen Dank.
Sorry, do you understand us?
Haben Sie uns nicht verstanden?
The interpreter? But we can continue, can't we?
Ja, aber könnte die Dame ihre Frage noch mal ganz kurz zusammenfassen? Es war halt doch sehr lang und ich hab irgendwie den Faden verloren bei der ganzen Frage. Könnten Sie das noch mal kurz zusammenfassen? Würde mich sehr freuen, damit ich die Frage dann auch richtig beantworten kann.
Frage.
Ob es eine Chance gibt, die Rahmenbedingungen bezüglich des Beihilferechts so zu verändern, dass die erneuerbaren Energien keine Benachteiligungen mehr haben gegenüber der Atomenergie.
Vielen Dank. Als nächstes Herr Dr. Kraft von der AfD.
Ja, danke. Ich möchte kurz auf das angesprochene Ecodesign, Ökodesign zurückgehen. Das ist eine gute Idee. Man muss allerdings attestieren, dass wenn man auf erneuerbare Energien, vor allem Wind und Solar, setzt, man hier zwei Energieerzeugungsmethoden wählt, die für den Strom oder für die Energie, die sie liefern, einen sehr hohen Materialeinsatz eigentlich erfordern. Und meines Wissens gibt es auch für diese beiden Energieerzeugungssysteme nichts, was wirklich mit dem Begriff Ökodesign zu erklären wäre. Das heißt, bei Windrädern werden downgegradet und enden in Zementfabriken und das Lithium von Photovoltaikzellen, die ihre Lebensdauer erreicht haben, wird auch im Prinzip nur in, weggeschmissen oder als Landfill irgendwo benutzt. Da gibt es auch kein Recycling. Das Gleiche ist, und wir hatten das hier in Beiratssitzungen, in der letzten oder vorletzten Sitzung, dass für Recycling, also für Kreislaufwirtschaft, die Kosten relevant sind. Und die Kosten hängen natürlich von der Energie ab, die ich brauche, um das Ganze zu recyceln. Wenn ich jetzt allerdings Energiesysteme habe, die sehr materialintensiv sind, dann hätten die für ein Recycling, für eine Kreislaufwirtschaft auch wieder immense Kosten. Und die Frage ist, ist denn der Energiesektor alleine innerhalb dieses Green Deals überhaupt selbst Recycling kreislaufwirtschaftsfähig oder ist das mit den großen Materialmengen und geringen Energiedichten gar nicht mehr möglich?
Herzlichen Dank. Von der FDP, Herr Dr. Köhler, ich bitte auch ein bisschen auf die Zeit zu achten. Ich glaube, der Herr Kommissar muss um 19 Uhr uns leider verlassen, aber wir nutzen die Zeit.
Genau, wenn die anderen die 2 Minuten ausnutzen, machen wir das auch. Aber ich versuche es schneller zu machen. Ich habe tatsächlich 3 Fragen. Erstmal vielen herzlichen Dank. Erste Frage ist die LULUCF-Entscheidung bei den 55%. Die Idee war ja zu sagen, wir rechnen Land Use Change and Forestry an, also alle Negativemissionen aus dem Bereich. Die Frage wäre, planen Sie konkret auch eine Finanzierung? Also Sie hatten Böden angesprochen, Böden ist ein extrem wichtiges Thema. Zum Beispiel durch tiefe Humusbildung kann ich sehr viel CO2 speichern. Gibt es Ideen, um diese Speicherung auch nochmal extra finanziell anzureizen? Und wenn ja, über welchen Topf? Erste Frage, zweite Frage. Sie sprachen über neue Märkte für Wasserstoff. Das ist eine sehr, sehr richtige, sehr gute Idee. Gibt es sozusagen eine Überlegung, neue Märkte auch für Produkte, die explizit CO2-arm produziert werden, aber in ihrer Produktion teurer sind? Ich denke zum Beispiel an CO2-neutralen Stahl zu schaffen. Also dafür extra nochmal Marktmöglichkeiten zu eröffnen. Und die dritte Frage, Sie sprachen gerade insgesamt auch nochmal den Meeresschutz an. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist insgesamt eine sehr, sehr gute Idee. Es gibt aber natürlich Nutzungs- und Zielkonflikte und auch Zielkonflikte zwischen der Frage Naturschutz und Klimaschutz durch erneuerbare Energien zum Beispiel. Wie gehen Sie mit diesen Zielkonflikten um? Haben Sie sich vorgenommen, da irgendwie eine neue Strategie aufzulegen, auch zum Beispiel, wenn es darum geht, Anpassungsmaßnahmen zu finden? Die letzten 30 Sekunden schenke ich.
Ja, vielen herzlichen Dank. Von der Linken, Herr Lenker, nochmal.
Ja, vielen Dank. Herr Kommissar, Sie sprachen ja auch über die Luftreinhaltung und Sie sind ja auch zuständig für Schifffahrt oder zumindest für die Meere. Und da wollte ich eine Frage stellen, inwieweit die EU weitere Maßnahmen ergreifen wird, um die Luftverschmutzung gerade durch die Schifffahrt zu reduzieren. Und eine zweite Frage ist, was die Fischerei angeht. Wir haben heute den Bericht im Umweltausschuss behandelt zur Meeresbiodiversität und ein erschreckendes Beispiel ist die große Zerstörung des Meeresgrundes durch Schleppnetzfischerei. Plant die Europäische Union da striktere Vorgaben einzuführen, damit eben diese Gefahr für unsere Fischbestände und Versorgung beseitigt wird?
Vielen Dank. Von den Grünen, Frau Dr. Hoffmann.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich begrüße das ausdrücklich, dass Sie eine ambitionierte Kreislaufwirtschaftsstrategie vorgelegt haben. Ich möchte auf den Punkt Digitalisierung zu sprechen kommen. Ich glaube, das ist eine große Chance für die Kreislaufwirtschaft. Sie haben in Ihrer Einführung digitale Produktpässe vorgeschlagen. Können Sie das vielleicht noch mal genauer erläutern, wie Sie sich das vorstellen? Und zweiter Punkt, die schadstofffreie Umwelt, das ist mir ein sehr großes Anliegen auch. Gerade heute ist wieder eine Studie rausgekommen vom Kinderhilfswerk, dass 90% aller Kinder, die sehr klein noch sind, Kindergartenkinder, Schadstoffe im Blut haben, die sie natürlich auf lange Sicht krank machen. Und deswegen müssen wir dringend auch handeln. Wie wollen Sie das angehen? Wollen Sie Stoffe verbieten? Sie haben die EDCs angesprochen. Wollen Sie Ersatzmaterialien? Wollen Sie da Positivlisten generieren? Oder wie stellen Sie sich das vor?
Vielen Dank. Und dann schließen wir noch die Unionsfrage an von Peter Stein.
Ja, auch von mir herzlichen Dank. Eine ganz kurze Frage. Der European Green Deal ist ja ein wichtiger Bestandteil im Rahmen der globalen Klimaschutzanstrengungen insgesamt. Nun ist die Europäische Union wie jeder einzelne Nationalstaat keine Insel, sondern im globalen Zusammenhang. Und meine kurze Frage ist, welche Rolle wird die neu justierte europäische Nachbarschaftspolitik bekommen im Rahmen dieses Green Deal?
Herzlichen Dank. Herr Kommissar, Sie sehen nochmal eine ganze Menge von Fragen und Sie haben jetzt die Möglichkeit, darauf einzugehen. Wir freuen uns auf Ihre Antworten.
Ja. Gut, also erst einmal vielen Dank für diese Fragen. Zunächst zum Thema Null-Schadstoffe. Ich glaube, diese Frage hatte ich ja schon ganz am Anfang angesprochen. Es ist so, dass diese Null-Schadstoff-Pläne, die wir ja auch mit dieser Chemiestrategie zusammenfahren, sich gerade auf Prävention fokussieren, vor allen Dingen bei bestimmten Gruppen wie Schwangeren, Senioren, Kindern, auch Gebrauchsgüter. Hier geht es um Chemikalien, die Gefahrenstoffe aufweisen. Und die natürlich ist es uns wichtig, dass wir diese Schadstoffe einfach verringern. Gleichzeitig wollen wir aber auch Innovationen in dieser ganzen Industrie auf den Weg bringen, sodass wir Substitution von Chemikalien haben können durch solche Stoffe, die eben keinen Schaden zufügen. Und wir sprechen von null Schadstoff, null Emissionen. Das ist etwas, was wir vor allen Dingen für Wasser, Boden und Luft avisieren. Und wenn wir von Wasser sprechen, dann ist das schon etwas, das wir gerade für die neuen Regularien vorhaben, weil wir einfach dafür sorgen wollen, dass das auch implementiert wird, und zwar in jedem Mitgliedstaat. Dann ist auch die Frage, was für eine Art von Umweltverschmutzung ist es? Industrie, Umweltverschmutzung, landwirtschaftliche Umweltverschmutzung. Dann, wie gesagt, werde ich auch auf die ganze Wasseraufbereitung in Städten eingehen. Und wenn wir jetzt die Frage der Luftverschmutzung auch anschauen, immer noch unter dem Dach dieser Null-Schadstoff-Strategie insgesamt, das sind alles verschiedene Säulen, die unterhalb dieser Strategie anzusiedeln sind. Und da ist eben ganz wichtig auch, dass wir unsere Luftreinheitsstandards mit der WHO angleichen, die ja auch Standards in diesem Bereich hat. Wichtig ist auch, dass wir erst einmal überprüfen und dann auch implementieren die Gesetzgebung zur Luftreinheit. Und noch ein letzter Punkt, der Boden, Bodenreinheit. Hier müssen wir dafür sorgen, dass der Boden in gesundem Zustand ist. Und das bedeutet, dass wir hier gegen Bodenverschmutzung aktive Maßnahmen ergreifen. Dann noch eine Frage zu Subventionen. Also ich werde hier nicht mich auf eine Gruppe fokussieren, also zum Beispiel Subventionen für die Atomkraft. Denn ich glaube, insgesamt ist es so, dass Subventionen oder Beihilfen, die ja angefragt waren, nicht unbedingt hier in diese Taxonomie fallen. Oder nein, nennen wir es einmal anders. Es gibt verschiedene Energiegruppen oder Kategorien, die eben nicht wirklich grüne Energieträger darstellen. Und solche Energieträger, die sollten auch keinerlei Förderung erfahren. Aber natürlich kann das Ganze dann auch sich stark auf die Art der erneuerbaren Energien konzentrieren. Denn wir wollen natürlich versuchen, einen Übergang hin zu erneuerbaren Energien in jedem Nationalstaat, jedem Mitgliedstaat zu erreichen. Aber wir wissen, dass das schon schwierig ist, denn hier gibt es dann unterschiedliche Prioritätensetzungen. Und uns ist es wichtig, dass wir hingehen zu den Erneuerbaren, wenn wir wirklich unsere Ziele 2050 erreichen wollen. Nun, wenn es um erneuerbare Energien geht, dann kann man sagen, natürlich, es gibt gewisse Lösungsmöglichkeiten, die wir immer noch angehen müssen. Da gibt es zum Beispiel diese entsprechenden Windturbinenfarmen. Wie kann man mit denen so arbeiten, dass sie einzusetzen sind, das sinnvoll einzusetzen? Im Moment gibt es durchaus schon sehr viel saubere technologische Lösungen für die Erneuerbaren, als es die fossilen Energieträger je waren. Nun, LULUCF und CO2-Speicherung wurde angesprochen und die entsprechenden Finanzanreize, die hier zu schaffen sein mögen. Ich kenne allerdings keine Finanzanreize, die im Moment angedacht werden. Dazu kann ich also mich auch nicht weiter äußern. Aber natürlich ist das ein Bereich, der in die Verantwortlichkeit meines Kollegen, der sich mit Energie befasst, fällt. Aber das ist, glaube ich, im Moment auch dort noch nicht auf der Agenda, wie das ist mit also CO2-Speicherung und entsprechende finanzielle Anreize dafür.
Dann noch mal zur Kreislaufwirtschaft. Natürlich ist es so, dass eines der Schlüsselfaktoren bei dieser ganzen Kreislaufwirtschaft ist, dass wir einen Sekundärrohmaterialmarkt schaffen. Das ist ganz wichtig, denn es würde uns in die Lage versetzen, diese Materialien, die jetzt schon eingesetzt werden, wirklich in die Wirtschaft wieder hineinzubringen. Und diesen Markt, diesen sekundären Rohstoffmarkt, den muss man erst einmal schaffen. Und da müssen wir natürlich unsere Anstrengungen auch ganz stark darauf ausrichten. Nun, Luftverschmutzung und Wasserverschmutzung durch die Schifffahrt, das ist sicherlich ein Thema, das man angehen muss, wie überhaupt den gesamten Transportsektor in diesem Bereich. Der Verkehr hat riesige Treibhausgasemissionen hervorgebracht. Und natürlich sind wir noch nicht sehr erfolgreich darin, diese Probleme zu lösen. Auf dem einen oder anderen Gebiet gibt es noch einen Anstieg der THG-Emissionen. Aber wenn wir jetzt speziell die Schifffahrt ansprechen, dann glaube ich, ist natürlich hier der Wasserstoff ein unausweichlicher Faktor. Den müssen wir angehen, gerade für die Schifffahrt. Und ich glaube auch nicht, dass das in der ganz fernen Zukunft liegen wird. Und es ist ohne Zweifel, dass solche Initiativen auch Unterstützung und Hilfe brauchen. Aber wenn ich jetzt noch einmal auf die Maßnahmen in der EU in dieser Richtung sprechen darf, dann kann ich sagen, Sie sprachen ja das Fischereiwesen an, das ist natürlich auch ein Bereich, wo wir auch sehr klare Konditionalitäten gesetzt haben mit der neuen Kommission. Wir wollen gerade in dem Bereich Energieeffizienz erreichen und wir wollen die neueste Technologien einsetzen. Aber wenn wir jetzt an die Fischbestände gehen, da muss ich sagen, wir haben eigentlich ziemliche Fortschritte schon erzielt. Natürlich ist auch hier noch viel zu tun, aber wenn man sich das anschaut, was in den letzten Verhandlungsrunden hier für die zum Beispiel Fischerei in der Ostsee betrifft, und ich glaube, da muss man doch sagen, 8 von 10 MS2 haben wir doch erreichen können. Und ich glaube, dass man hier unter MS5 auf jeden Fall noch liegt. Also ich glaube, die Nachhaltigkeitsniveaus sind hier doch ziemlich gut. Es ist auch sehr viel schon gemacht worden, was eine Entscheidung betrifft zum Thema, wie man die Fischbestände auch wieder regenerieren kann. Wenn man über bestimmte Ausrüstung der Fischereien spricht, ja, Sie sprachen die Treibnetze an. Und wir haben das in der Biodiversitätsstrategie auch angesprochen. Da gibt es bestimmte Dinge, die einfach schädlich sind für den Meeresboden. Sie haben gesagt, dass also der Meeresboden geschädigt wird durch die entsprechenden Netze, die eingesetzt werden. Selbstverständlich sind wir für eine Substitution dieser ganzen Methoden und Maßnahmen. Das ist ganz wichtig. Und wir versuchen das auch zu unterstützen. Im Moment ist es noch immer so, dass dieses Fangen, wobei die Netze an dem Meeresboden entlang gehen, das ist noch immer, es ist noch immer rechtmäßig, wenn auch nicht überall. Wenn man sich nun die Probleme anschaut, da gibt es nicht immer so die kleine sofortige Lösung, auch bei den Konsumgütern. Viele Dinge werden ja auch verkauft. Und es ist oft so, dass die Kennzeichnung ziemlich gut ist. Und der Verbraucher muss wissen, ist das nun ein Produkt, das kaufe ich, so und so lange wird es halten, so und so lange wird es nicht halten, weil Sie sprachen ja an, welche Vorgaben wir da machen. Ich glaube, das ist wichtig für den Verbraucher zu wissen, ob dann eine neue Software auf den Markt kommt, wie energieeffizient ist dieses Produkt, kann mir diese Software sagen. Das ist für einen Verbraucher wichtig, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Natürlich ist es unsere Politik schon, das sogenannte Greenwashing zu vermeiden, also sich nur ein grünes kleines Label umzuhängen. Wir wollen wirkliche Wahlmöglichkeiten für den Verbraucher, ihm dafür aber dann auch das gesamte Bild geben, was er braucht. Und natürlich die tatsächlichen Kosten einer Substituierung sind nicht immer ohne. Aber man muss auch immer die Produktionskosten sich betrachten. Und Sie sprachen jetzt an, was für Schäden schon bei Kindern, im Blut von Kindern gefunden wurden durch die Umweltgifte. Das hat man aber nicht nur bei Kindern gefunden, sondern sogar bei Embryos, also ungeborenen Kindern. Da müssen wir selbstverständlich etwas tun. Wir haben eine sehr ambitiöse Strategie aufgelegt. Da gibt es eben das entsprechende Dokument. Und auf dieser Basis wollen wir, Sie können sagen, eine schwarze Liste oder eine Positivliste oder was auch immer führen, aber wir werden dann schon eine Reihe von Chemikalien auflisten, die eben wirklich gefährlich sind, die auch lang anhaltend in unserem Blut, in unserer Umwelt vorhanden sind. Das sind dann Stoffe, die darf man nur in ganz bestimmten Produkten verwenden, wo es keinen Ersatzstoff gibt und wo sie dann trotzdem essentiell sind. Wenn sie essentiell sind, dann kann man sie eventuell eben noch verwenden. Aber wenn nicht, dann müssen diese entsprechenden Stoffe ersetzt werden. Und noch zu dieser Frage der Nachbarschaft. Hier glaube ich, dass das eine Frage ist, die schon sehr wichtig ist, die Sie angesprochen haben. Wir haben mit all unseren Strategien in der EU auch versucht, darauf hinzugehen, dass wir darauf auswirken. Covid-19 hat uns sehr, sehr gut gezeigt, wie viele Herausforderungen es gibt, dass die uns eben alle betreffen. Ich freue mich auch sehr, sagen zu können, dass die Ergebnisse dieses Green Deals, so wie wir das jetzt schon eingeführt haben, gerade auch im Westbalkan, tatsächlich auf gute Akzeptanz stoßen. Leider mussten wir jetzt diese östliche Partnerschaft, da war ein Treffen anberaumt unter der deutschen Präsidentschaft, das mussten wir leider wegen der Corona-Krise absagen. Aber auch hier ging es ja in erster Linie darum, dass wir hier mit den entsprechenden Ministern aus den Ländern dieser Partnerschaft den Green Deal und die Implementierung in auch von vielen anderen Ländern betreffen. Vor allen Dingen die vom Hof auf den Tisch Strategie, die biologische Vielfalt Strategie. Das ist ganz wichtig. Von Anfang an war es so, dass die EU hier an vorderster Front stand, wenn es um diese Ambition geht zur Dekarbonisierung der Wirtschaft bis zum Jahr 2050. Und bei aller Kritik an der EU, wo die Leute immer sagen, das kostet alles so viel und dieser Übergang, das stimmt natürlich alles. Es ist auch eine harte Transformation, die wir da fahren müssen. Und es ist sehr schwer, dass alle mit an Bord genommen werden. Aber andererseits, wir sehen, dass viele doch mitmachen. Auch China hat gesagt, sie werden bis zum Jahr 2060 ihre Volkswirtschaft dekarbonisieren. Und vor gerade mal 2 Tagen hat Japan gesagt, sie wollen das auch machen, und zwar auch bis 2050. Und jetzt hat auch Südkorea ähnliche Aussagen gemacht. Also wir haben jetzt mehr und mehr Länder, die da mitmachen wollen, die diesem Club der Dekarbonisierung der Volkswirtschaften beitreten wollen. Und es ist gut, dass wir das erreichen. Ich bin auch sehr froh darüber. Wir haben jetzt schon einen großen Teil der Strategie festgestellt, und ich hoffe wirklich und erwarte hier auch, dass wir Ihre Unterstützung haben, dass wir eben diese sehr wichtigen Strategien auch implementieren können und dass wir auch dabei wirklich helfen können, sie zu implementieren. Denn ich glaube, eine der wichtigsten Dinge hier ist, Vertrauen zu haben, Vertrauen in das, was wir tun, und natürlich braucht es auch Akzeptanz von Seiten der Gesellschaft. Solch eine Transformation, die kann nur erfolgreich geschehen, wenn wirklich die Menschen nicht hintern angelassen werden, sondern mitgenommen werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Senkevicius, für diese Ausführlichkeit der Antworten, auch für die Zielgenauigkeit. Sie haben es richtigerweise aus meiner Sicht beschrieben. Wir brauchen Akzeptanz und Vertrauen für diese Transformation. Dafür werben wir natürlich. Wir wünschen Ihnen aber zunächst natürlich alles Gute, viel Kraft, viel Gesundheit für Ihre Aufgaben und bedanken uns einmal mehr, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden sind, und wünschen Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank.
Ich möchte Ihnen auch wünschen gute Gesundheit und alles Gute.
So, ich bitte die Beiratsmitglieder, noch kurz anwesend zu bleiben. Wir haben uns vom Kommissar verabschiedet. Wir haben in der Obleuterunde kurz besprochen, dass Herr Zickenhainer bei Verschiedenes noch kurz das Wort bekommt. Es war ja in der letzten Beiratssitzung so, dass aus meiner Sicht die Sitzung sehr lebhaft war, auch sehr anregend war. Es blieb dann Herrn Zickenhainer bei der letzten Runde nicht die Gelegenheit, auf die Aussage von Kai Whittaker von der CDU-CSU zu erwidern. Und das kann er natürlich gerne jetzt unter Verschiedenes machen. Und dazu übergebe ich ihm das Wort.
Ja, ich bedanke mich sehr für die Möglichkeit zur Klarstellung. Herr Wehtager, es waren zwei Vorwürfe letztendlich. Sie warfen mir zum einen vor, ich nutze regelmäßig meine Fragezeit zur politischen Kommentierung, und zum anderen haben Sie mir unterstellt, eine Fehlinterpretation des Positionspapiers der CDU-CSU. Ich zitiere jetzt kurz den Satz, das ist, denke ich, nötig, um zu zeigen, dass das meines Erachtens nicht so ist, und ich glaube, das ist eindeutig. Zitat Anfang: Eine Erhöhung des EU-Klimaziels für 2030 ohne Änderung der bestehenden Lastenverteilung würde eine erhebliche Anhebung des deutschen Klimaziels für 2030 bedeuten. Die Anhebung des EU-Klimaziels setzt für uns deshalb voraus, dass die Lasten innerhalb der Europäischen Union fair verteilt werden. Zitat Ende. Würde seitens CDU-CSU der Lastenschlüssel der EU als fair angesehen werden, wäre dieser Abschnitt ja widersinnig, das ist, denke ich, klar. Folglich fordern Sie eine deutschlandentlastende Veränderung des Lastenschlüssels als Voraussetzung für die Anhebung der Klimaziele. Das geht daraus hervor. Da ist die Frage an unsere Europarechtsjuristin letzte Sitzung, Dörte Fouquet, im Rahmen einer unserer Sitzungen nach den voraussichtlichen Auswirkungen, falls so seitens Deutschland verhandelt wird, eigentlich zwingend. Der Satz hat nämlich die Sprengkraft, die es braucht, um Verhandlungen zu besseren Klimazielen platzen zu lassen. Regierungshandeln zu prüfen auf Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele, das ist unser Job hier. Und ich denke, es ist richtig, das tatsächlich an der Stelle auch zu tun. Wir sind politisch auch hier im Raum, oder andersrum, für Sonntagsprosa stehe ich im PBNR auch weiterhin nicht zur Verfügung. Ich denke, da müssen wir Klartext reden. Zum anderen unterstellten Sie, ich vertrete eine Abschottungsstrategie in Sachen Wasserstoff. Die wollten Sie sogar im Protokoll haben. Das tue ich ausdrücklich nicht, genauso wenig wie meine Fraktion. Und nach Prüfung des Mitschnittes würden Sie auch feststellen müssen, dass ich dies auch am 7. Oktober nicht getan habe. Zu diesem Punkt bitte ich Sie um zukünftige Unterlassung der Behauptung. Meine Frage bezog sich auf die Standortqualitäten hinsichtlich deren dauerhafter Sicherheit und auf die Wirkungsgrade der exkontinentalen Energieproduktion und des Energietransfers. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, das an der Stelle klarzustellen.
Alles klar. Ja, wir sind ja da, dass wir diskutieren, und die Diskussion war sehr lebhaft auch beim letzten Mal. Wenn es recht ist, dann würde ich Herrn Wittecker noch das Wort zur Erwiderung geben. Und ja, Herr Wittecker.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mir war nicht bewusst, dass wir hier zu Gericht sitzen. Ich dachte, wir sind hier im Parlament. Ich möchte das noch einmal wiederholen, was ich beim letzten Mal im Kern meiner Aussage gehabt habe, nämlich, dass wir hier sitzen, um im Wesentlichen Fragen zu stellen zu den Sachverständigen, die wir hier haben. Das ist der Kern, den wir hier größtenteils machen, dass man das noch politisch selbst einordnet, in Ordnung. Aber Sie nutzen, und da bei diesem Vorwurf bleibe ich, Sie nutzen Ihre Redezeit regelmäßig dazu, die Regierungspolitik aus Unions- und SPD-Fraktionen zu kritisieren. Das ist eine Form der Debatte, über die man sicherlich streiten kann. Das müssen wir dann in der Obleuterunde besprechen. Aber das ist eine fundamentale Veränderung der Diskussionskultur innerhalb des PBNEs. Und da bin ich nicht gewillt, dies zuzulassen. Denn wenn wir das machen, dann müssen wir auch über die Redezeitverteilung und die Reihenfolge hier deutlich anders sprechen. Weil es nicht sein kann, dass immer nur dann Sie nach der Unionsfraktion oder nach der SPD-Fraktion drankommen. Und ich werde das sehr genau beobachten, wie Sie sich weiterhin verhalten werden, und das zu gegebener Zeit dann auch in der Obleuterunde dann nochmal so auf die Tagesordnung setzen. Ich danke.
Vielen Dank. Also wenn es jetzt nicht große Widerstände gibt, dann würde ich es dabei belassen. Wir drehen uns ja dann irgendwann im Kreis, wenn das für Sie okay wäre. Also ich sehe von den anderen nicken. Wir können das gerne auch auf die Obleuterunde vertagen oder auch auf die Zeit nach der Sitzung vertagen. Aber alle Argumente sind ja soweit ausgetauscht, und es ist ja auch legitim, dass jeder dann auch seine Argumente letztlich auch zu Protokoll bringt. Vielen Dank dafür.